Gut.
Irgendwann kommt es dann auch wieder auf CD zum Nachhören. Ist sowieso empfehlenswert, dass man die Lehren immer wieder mal anhört. Entweder über CD oder über das Internet dann. Weil einmal hören ist ganz schnell wieder vergessen. Das ist das Dumme am Menschen, der ist so vergesslich. Und gute Lehre soll man immer wieder hören, bis es einem in Fleisch und Blut übergegangen ist, bis man sich ganz normal dann auch richtet in seinem Leben. Dann ist erst der richtige Glaube draus geworden. Also ich kann momentan bloß immer die Information bringen und ihr müsst es aufnehmen und wiederkäuern sozusagen, bis das zu einer Offenbarung wird, bis es zu einem Lebensstil von euch wird. Und das, dann macht es erst richtig Sinn, dann wird es auch Frucht hervorkommen. Darum geht es heute ums Gebet. Das ist ein Hauptbestandteil eines Christenlebens, Gebet. Alle möglichen christlichen Gruppierungen haben ja die verschiedensten Formen vom Gebet. Und ich bin der Meinung, dass das Gebet, das erhört wird, das passende Gebet ist. Mhm. Weil Jesus hat aber gesagt, plappert nicht wie die Heiden. Die meinen, weil sie viele Worte machen, werden sie erhört. Dann es geht um eine ganz andere Sache. Und wenn du betest, sollst du zu deinem Papa gehen und nicht eine E-Mail hinschicken oder von Ferne rufen, weil du da gar nicht Zeit hast für deinen Papa. Ja, also Gebet, das nicht erhört wird, ich sag's so salopp, ist nicht viel wert. Aber ein Gebet, das erhört wird, vielleicht sogar ein richtiges Wunder draus wird, das ist Gold wert für dich und auch für viele andere, die das sehen. Vielleicht gibt es in deinem Leben Dinge oder Situationen, da hast du oft gebetet und irgendwie hat sich einfach nichts geändert. So ungefähr, wie wenn du gegen die Wand geschrien hättest und keiner hat auf dich gehört. Und dann bist du irgendwann entmutigt und du zweifelst und du hast viele Fragezeichen und spielst aber noch ein bisschen ein schönes Spiel, eine schöne Fassade zum bösen Spiel. Und da möchte ich heute einfach ein bisschen eingehen drauf und euch ermutigen und vielleicht eine Lösung aufzeigen, wie dann doch einmal die Wand, gegen die du geschrien hast, sich bewegt und der, der das Problem lösen kann, in die Gänge kommt. Jesus gab uns da einmal im Lukas-Evangelium im Kapitel 18 ein Gleichnis für so einen Fall. Das lese ich jetzt mal vor, ab 1 bis 8. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten, und sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, und sie kam zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst: Wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre. Der Herr aber sprach: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Jesus benutzt hier das Bild einer Gerichtsverhandlung letztendlich. Also zum Richter ist diese Witwe gegangen und hat dort ihr Recht eingeklagt. Und das ist das, was wir auch tun sollen, wenn ein Gebet nicht erhört wird. Aber du musst erst einmal wissen, ob du überhaupt der bist, der Recht bekommen kann, um von Gott, dem Vater, von seinem Richterstuhl aus einen Gerichtsspruch zu bekommen, der dir Recht verschafft gegen deinen Widersacher. Die Bibel spricht manchmal vom Richterstuhl Gottes und manchmal vom Gnadenthron Gottes. Und der steht letztendlich im Gerichtssaal des Himmels. Ich weiß nicht, ob das zwei verschiedene Stühle sind oder Throne sind, oder ob das einer ist. Ich persönlich bin der Meinung, es ist ein Thron. Und einmal wird ja Gericht gesprochen vom Thron aus und einmal wird Gnade gesprochen von diesem Thron aus. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist, wenn in der Bibel von einem Thron gesprochen wird und einer, der da drauf sitzt, dann bedeutet dieses, dass es mit Herrschaft, Autorität und Regierungsgewalt und natürlich auch mit Rechtsprechung zu tun hat. Weil unser Gott sitzt nicht auf dem Thron und schläft da und ist langweilig und spielt ein bisschen mit seinem Apfel da und seinem Zepter ein bisschen und schimpft seine Engel rundherum, sondern er setzt sich auf den Thron, um Regierungsgewalt und Rechtsprechung auszuüben. Und du musst wissen, es ist der höchste Richterthron, den es überhaupt gibt. Und wenn von Gottes Thron aus ein Rechtsspruch ergeht, dann kannst du dir sicher sein, dieses Recht wird ausgeführt. Darum ist es für uns wichtig, dass wir von Gott, vom höchsten Richter, einen Rechtsspruch empfangen. So wie diese Witwe, die hat einen Widersacher gehabt und der hat scheinbar geärgert oder betrogen oder keine Ahnung, was der gemacht hat. Sie wollte einfach Recht und sie ging zum Richter und der Richter hat ihr Recht geschaffen, weil sie hartnäckig war. Wenn in der Bibel das Wort Gericht benutzt wird oder das gerichtet, dann verstehen die meisten das Gericht, Zorn, Strafe, bumm. Das ist falsches Verständnis von dem Wort. Gericht bedeutet in der Regel Rechtsspruch oder Richterspruch. Wenn ein Gericht ergeht, ergeht ein Richterspruch. Das kann eine Strafe und ein Zorn und sowas sein, muss aber nicht. Es kann genauso gut ein Freispruch sein. Wenn du vor einem weltlichen Gericht bist, weil du zu schnell gefahren bist, du bist innerhalb der Ortschaft anstatt 50, 100 gefahren und du hast eine Anklage gekriegt und du weißt aber ganz genau, das hast du nicht getan. Da muss irgendwo von der Technik her was falsch gelaufen sein und du kannst es beweisen. Dann spricht der Richter ein Gerichtsurteil und spricht dich frei. Die Technik hat versagt, du bist nicht 100 gefahren, sondern du bist 50 gefahren. Also kriegst du dann in der Strafe aufgebrummt. Also dass wir nicht immer verstehen, Gericht, der strafende Gott, der Schlimme da oben. Falsches Bild hat die Religion euch vermittelt, oder nicht bloß euch, uns allen letztendlich. Und das ist ganz übel, das, wenn du drin hast, das ist ein Problem, das wieder loszubringen. Da sagt man zwar vom lieben Gott, und in Wirklichkeit hat man Angst vor ihm, weil er könnte mir ein Gericht androhen. Weil ich die Sünde begangen habe und jene Sünde und die Gebote übertreten habe. Und dann hat man ein schlechtes Gewissen. Und eigentlich ist damit der Glaube und das Vertrauen in den Gott, in den Vater, in den gerechten Richter schon zerstört. Und das macht natürlich gleich wieder den nächsten Punkt. Kein Glaube, wird es mit der Erhörung ein bisschen problematisch. Aber nochmal zu dem Wort Gericht oder gerichtet. In Johannes 3,18 heißt es zum Beispiel, wer an ihn glaubt, also an Jesus glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Also wenn du dieses Wort Gericht hier mit dem Wort verurteilt setzt, wie ich gesagt habe, dann heißt es, wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht geglaubt hat. Dann kommt es ein bisschen deutlicher rüber, meine ich. Oder vom Satan, den Fürsten dieser Welt, heißt es in Johannes 16,11, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Und dann sagen viele, ja, der ist jetzt gerichtet und warum läuft er dann noch frei herum? Wenn du das so richtig rum siehst, der Fürst dieser Welt ist bereits verurteilt. Das Urteil über Satan ist bereits gefällt. Und das Urteil ist der Feuersee, wo er zu guter Letzt mitsamt den Seinen hineingeworfen wird, in ewige Pein, in ewige Verdammnis. Dieses Urteil ist bereits gefällt über Satan. Selbst in der Welt ist manchmal so, dass das Urteil zwar gesprochen wird, aber vollstreckt wird es erst später. Er wird erst später eingesperrt oder hat ein Todesurteil bekommen, er sitzt noch 10 Jahre und dann wird er erst hingerichtet. Also das ist nicht unbedingt sofort. Aber der Satan weiß ganz genau, dass sein Urteil bereits gefällt ist und das passt ihm ja nicht. Darum versucht er ja immer noch, sein Unwesen zu treiben, so gut er noch kann. In einer Gerichtsverhandlung ist in der Regel ein Richter da, ein Kläger, ein Angeklagter, ein Anwalt und Zeugen. In diesem Fall ist Gott der Richter und, wie da in dem Gleichnis zum Beispiel, der Widersacher, in unserem Fall der Satan oder irgendeine dämonische Macht, die gegen dich gestellt ist, und du. Dein Anwalt ist der Heilige Geist und jetzt kommt es darauf an, wer sind jetzt die Zeugen in dieser Verhandlung? Wer sind die Zeugen? Das müssen wir wissen. Jetzt geht es nämlich darum, wer kriegt jetzt Recht gesprochen? Der Widersacher oder du? Und du willst ja Recht bekommen. Du gehst ja nicht zu deinem Papa, der in dem Fall auch der Richter ist, der das Urteil spricht, um dort Recht zu bekommen. Der Widersacher, der nennt sich oder wird genannt in der Bibel der Verkläger der Brüder, der versucht dauernd, die Christen anzuklagen, weil sie das Gesetz gebrochen haben, weil sie hier gesündigt haben, weil der Opa im Krieg irgendwas angestellt hat und er versucht dauernd irgendwelche Geschichten aufzutischen, um dich unter Verdammnis zu bringen, um dich auf die Ebene des Gesetzes zu bringen, auf die Ebene der 10 Gebote, des Mosegesetzes, dort, wo du einfach nicht perfekt sein kannst. Ja, du kannst das Gebot, die Gebote nicht vollkommen zu aller Zeit halten. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und wenn du meinst, du kannst es, dann probierst einfach einmal rund um die Uhr deinen Gott zu lieben, mit ganzem Herzen, mit deiner ganzen Kraft, wie es das erste Gebot heißt, oder ob du dann irgendwann einmal an einen Punkt kommst, jetzt geht mir die Luft aus. Das ist das, was Satan tut. Er klagt dich an. Er bringt sogar falsche Gesetze hervor und klagt an. Zum Beispiel, wenn du katholisch bist und hast am Karfreitag oder am Aschermittwoch eine Wurst gegessen, dann kommt der Satan und klagt dich an. Du hast das Gesetz da übergetreten, du bist ein Sünder. Und, das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber so macht das halt einfach. Jetzt ist aber das nicht einmal ein Gesetz von Gott. Das hat bloß die Kirche erfunden, damit er eine Fische besser verkaufen haben können. Also die Bischöfe. Ja, und so macht das eben. Da ist er erfinderisch und schlau und er klagt dich wegen deiner ganzen Sünden und die Sünden deiner Vorfahrenschaft bis zurück zu Adam. Das zieht er hervor und klagt dich an, weil du am Sonntag nicht in den Gottesdienst gegangen bist. Deswegen ist da jetzt das und das passiert. Und wenn du auf der Ebene des Gesetzes dich befindest, hat er sogar noch recht, dummerweise. Was hast du nun als Christ vorzubringen, um Recht zu bekommen gegenüber deinem Widersacher, um Gebetserhörungen zu bekommen, um Durchbrüche in der geistlichen Welt zu erhalten? Warum soll der Richter dir Recht schaffen? Warum sollst du von all diesen Anklagen freigesprochen werden, wo du doch genau weißt, dass du das Gesetz gebrochen hast? Du weißt genau, du hast vor ein paar Tagen jemanden sauber angelogen, aus welchem Grund auch immer. Warum sollst du jetzt trotzdem gegen diese Anklage freigesprochen werden? Also es wird dir auf jeden Fall nichts nützen, wenn du es abstreitest. Der Richter weiß, ob es so war oder nicht. Es nützt dir auch nichts, wenn du Ausreden erfindest, ja, es war halt so eine blöde Situation und ich musste das einfach und aus irgendeinem Grund und kein Jammern und kein Klagen und kein Bitten und kein Betteln und auch nicht, weil deine Kindheit so schlecht war und so beschissen war, es wird dir alles nichts nützen. Laut dem Gesetz musst du eigentlich verurteilt werden. Du hast das Gebot, du sollst nicht lügen, übertreten. Jetzt musst du etwas vorbringen, das dem Gesetz entspricht, wo sich das oberste Gericht, auch das himmlische Gericht, hat ein Gesetz, an dem sich das halten muss. Genauso wie ein irdisches Gericht hat sein Gesetzbuch und nach dem wird der Richterspruch geurteilt. Also der Richter darf nicht sagen, ja, du bist mir jetzt so sympathisch, jetzt sprich ich dir frei. Obwohl du klipp und klar tatsächlich 100 gefahren bist und nicht die Technik versagt hat. Jetzt musst du wissen, was für ein Gesetz ist denn eigentlich für dich gültig? Die Straßenverkehrsordnung wird nichts nützen, wenn es um ein Scheidungsgericht geht. Also brauchst du auch vor dem himmlischen Gerichtshof dieses Gesetz, das für dich als Christ zuständig ist. Und das musst du jetzt wissen, das ist jetzt der Knackpunkt der ganzen Sache. Wenn du mit dem Gesetz des Mose, die 10 Gebote und den ganzen Vorschriften kommst, wirst du unweigerlich verurteilt. Da kommst du nicht von der Anklagebank runter, weil da wird immer was sein. Also musst du wissen, um was es in deiner Sache jetzt tatsächlich geht. Für dich als Gläubiger, wiedergeborener Christ, ja, nicht als Papierchrist, der irgendwo als Baby mal getauft wurde, ist mit ein paar Tröpfchen Wasser, sondern einer, der wirklich sein Leben Jesus anvertraut ist, im Geist von Neuem geboren ist, ein Kind Gottes ist, für den ist dieses Gesetz nicht mehr zuständig. Da gibt es ein anderes Gesetz. Und das bringe ich euch jetzt einmal schwarz auf weiß. Römer 8, 2 und Jakobus 2, 12. Also Römer 8, 2 sagt uns, denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und Jakobus 2, 12 redet so und handelt so wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet oder beurteilt werden sollen. Also das ist beide letztendlich das Gleiche, es wird bloß anders ausgedrückt von den unterschiedlichen Aposteln. Das erste, das ist das Gesetz des Geistes, das ist das Leben in Christus Jesus. Darum habe ich vorher so bewusst gesagt, von einem wiedergeborenen Christen, nicht von einem Christen, der bloß auf dem Papier Christ ist. Bloß weil im Ausweis drinsteht, Glaubensbekenntnis römisch-katholisch oder evangelisch-lutheranisch oder sonst was, das bezeugt noch nicht, dass du wirklich Christ bist. Du musst dich dafür entschieden haben, im Glauben, mit deinem Herzen geglaubt und mit deinem Mund bekannt. Das Leben in Christus Jesus hast du dann. Und es hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz der Sünde ist, des Todes ist, du hast gesündigt, du musst sterben. Wie Gott schon zu Adam sagt, wenn du von der Frucht dieses Baumes isst, musst du sterben. Wenn du sündigst oder die Seele, die sündigt, muss sterben. Von dem bist du frei gemacht. Darum hat der Jesus gesagt, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben, nicht ewigen Tod. Das ist deine Stellung in Christus. In Christus, das absolut Wichtigste, das du als Christ hast. Das ist ein ganz neuer Herrschaftsbereich. Du stehst praktisch nicht mehr unter dem Reich der Finsternis, des Satans, sondern unter der Herrschaft Jesu Christi. Im Reich Gottes bist du dann zu Hause. Du bist unter Gnade gekommen, freigemacht. Es zählt nicht mehr das Gesetz der Sünde und des Todes. Gesetz der Freiheit nennt es der Jakobus. Du bist freigemacht. Die Juden damals haben alle versucht, diese Gesetze zu halten und zu halten und zu halten und noch mehr zu halten. Und sie haben einfach immer wieder versagt. Und die Bibel sagt, dass du dann sogar noch unter den Fluch kommst, weil du es nicht ganz halten kannst. Und das wollen wir ja doch nicht. Wir wollen ja unter dem Segen sein und nicht unter dem Fluch. Bei uns, den wiedergeborenen Gläubigen, geht es ab diesem Zeitpunkt deiner Wiedergeburt nach Gnade, nicht mehr nach Gesetz. Römer 4, 15 und 16 sagt uns, das Gesetz bewirkt Zorn. Das heißt, es bewirkt Verurteilung. Dann schreibt der Paulus weiter, wo aber kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung, da ist auch keine Verurteilung. Darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnade gehe, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher sei. Also eine gute Botschaft. Wir sind weg von diesem Gesetz, das Zorn und Verurteilung bringt. Und wo kein Gesetz mehr ist, keine 10 Gebote, kein mosaisches Gesetz, dann kannst du es auch nicht übertreten. Angenommen, es gäbe keine Straßenverkehrsordnung, dieses Gesetz gäbe es nicht und du fährst 100 durch die Ortschaft, man könnte dich nicht verurteilen, weil du kein Gesetz übertreten hast, weil es kein da ist. Ja, können wir dann tun und lassen, was wir wollen? Theoretisch könnten wir, aber wir wollen gar nicht mehr. Das ist der Unterschied. Das Gesetz des Geistes sagt nämlich, dass der Geist dich nämlich nach und mehr übernimmt. Und der Geist Gottes in dir will ja das Richtige und das Gute. Und umso mehr dieser Geist die Oberhand hat in deinem Leben, umso mehr wirst du das Gute tun, wirst du in Liebe wandeln und handeln. Nicht weil du musst, sondern weil dein Wesenszug so geworden ist. Und das ist der Riesenunterschied. Die meisten meinen, sie müssen jetzt lieben und sie reißen sich zusammen zu lieben. Und wenn dann mal keiner zusieht, dann sind sie gar nicht lieb, weil dann das Alte wieder durchbricht. Aber wenn der Geist Gottes dich übernimmt, dann bist du einfach ein liebender Mensch. Und dann hast du auch nicht ein Problem, wenn irgendjemand mal ein dummes Wort redet, weil die Liebe das zudeckt und in Ernst nimmt und segnet. Wenn du nicht in der Liebe bist und jemand sagt zu dir mal ein doofes Wort, dann bist du gleich beleidigt und eingeschnappt und du gibst es mit doppelter Münze zurück und dann ist Chaos wieder fertig. Das bringt ja nichts. Also lass dich vom Geist Gottes einnehmen und verändern und du wirst immer mehr in dieser Liebe Gottes wandeln. Da brauchst du kein Gebot mehr. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da tust du das einfach, weil du es einfach magst. Das ist der Unterschied zwischen Gebot und Freiheit. Und Satans Bemühen ist es, dass er dich dauernd unter diesem Gesetz der Sünde halten will. Du musst Werke tun, du musst Gebote halten, du musst Leistung bringen und so weiter und so fort. So, und jetzt kommen wir wieder zu unserem Gerichtssaal zurück. Das ist das Bild, warum dir jetzt dieser Richter, Gott selber, Recht verschaffen soll. Jetzt musst du da Zeugen und Beweise vorbringen, warum, dass er das jetzt für dich tun soll. Dein Hauptzeuge oder Kronzeuge ist Jesus Christus. Die Offenbarung 1,5 wird Jesus als der treue Zeuge betitelt. Der treue Zeuge, er bezeugt für dich. Und Gott, ein gerechter Richter, braucht natürlich auch ein legales Recht, ein legales Gesetz, das er benutzen kann, um dich auch freizusprechen oder um dir den Segen zuzusprechen. Und deshalb plädierst du und natürlich dein Hauptzeuge Jesus Christus auf das Gesetz der Freiheit. Du plädierst auf das, was Jesus für dich getan hat. Du plädierst nicht auf deine eigenen Werke. oder sonstige Dinge und Gesetzmäßigkeiten, sondern der Fokus muss auf das gerichtet sein, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Und er hat es für jeden Menschen getan, aber du musst es in dem Fall sehen, er hat es für dich getan. Und wenn er es nur allein für dich getan hätte, er hat es für dich getan am Kreuz. Und der Heilige Geist, die Bibel sagt, dass er unser Beistand ist, unser Rechtsanwalt ist, unser Advokat, er ist unser Anwalt. Und er hilft dir, vor Gott, dem Richter, die richtigen Zeugen und Beweise vorzubringen. Wie gesagt, das Erste ist Jesus. Aber Jesus hat auch mehrere Aufgaben erfüllt, er hat mehrere Positionen. Als Erstes würde ich sagen, bring Jesus als Lamm Gottes in den Zeugenstand. Das Lamm, das makellose, sündlose Lamm, das in dem Fall nicht ein Lamm war, sondern ein Mensch, das für dich geschlachtet wurde als Opferlamm. Dies als Zeuge oder als Beweis vorzubringen, da hast du schon die halbe Miete für deine Gebetserhörung. Ein makelloses, sündloses Opferlamm ist gebracht worden als Sühneopfer für alle deine Sünden, Vergehungen und zurück bis, was weiß ich, Jesus, das Lamm Gottes, hat der Johannes gesagt, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Er hat die Sünde, die durch Adam in die Welt gekommen ist, weggenommen. Die zählt dort nicht mehr vor dem Gerichtshof, wenn du Fleisch und Blut, und da gehen wir aufs Nächste, die nächste Beweise vorbringst. Fleisch und Blut dieses Lammes. Das Blut, das heilige, sündlose Blut, das Jesus vergossen hat. Und wenn du den Film gesehen hast, die Passion, dann hast du gesehen, dass er am ganzen Körper geblutet hat und dass nicht mehr recht viel Blut, glaube ich, da irgendwie drin blieb ist. Zuletzt kam ja noch dieser Speerstich in sein Herz, in die Seite, wo dann noch Blut und Wasser rausgelaufen ist. Es ist vergossen worden. Und es ist ein Beweis für deine Unschuld. Weil wegen deiner Schuld ist dieses Blut nämlich vergossen worden. Es wäre auch ein Irrsinn, wenn Jesus dort dieses Opfer bringt, hat sich selber dieses Martyrium aufgeladen für dich. Und hinterher heißt es dann, ja, du hast doch das getan, du hast jenes getan, du hast gelogen, du bist zu schnell gefahren, du wirst verurteilt. Dann hätte Jesus sagen können, bin ich blöd? Geh doch nicht ans Kreuz, wenn es dir noch nichts zählt. Es zählt. Und du kannst es als Beweis vorbringen. Ebenso auch seinen Leib, den er für deine Krankheiten und Schwachheiten dort hat zerschlagen lassen, zerreißen hat lassen. Und wenn du diese Leidensgeschichte mal nochmal durchgehst, vom Garten Gethsemane an bis zum letzten Atemzug am Kreuz, dann kannst du dir mal was vorstellen, was er dort getan hat. Das sind Beweismittel, die du vorbringen kannst, für das, dass dein Gebet erhört werden soll, für das, dass der Vater, der gerechte Richter, dir gegen deinen Widersacher Recht verschafft. Und es ist nämlich so, wenn du ein Gebet betest und es kommt keine Erhörung, dann kann es sein, dass in der himmlischen Welt, in der geistlichen Welt, eine dämonische, finstere Macht dazwischen steht, die versucht, es aufzuhalten und dich wieder in den Bereich des Gesetzes zu bringen, in Zweifel zu bringen, und dann ist wieder alles kaputt gemacht. Dann kommt nichts zustande. Und darum musst du diese Beweise vorbringen. Das ist nämlich sonst nichts wie purer Glaube. Ja, es muss jetzt nicht im Himmel so detailgenau so ablaufen, wie ich das jetzt sage. Aber du hast eine bestimmte Vorstellungskraft. Und wenn du dir das so vorstellst und du bringst es vor, was Jesus getan hat, dann ist das purster Glaube. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dann der Richter sagt, ah, was willst du mit deinem Beweis da? Er wartet ja gerade darauf, dass du diesen Glauben bringst. Und er möchte dir ja helfen. Er will ja, dass es seinen Kindern gut geht, dass sie gesund sind, dass sie Auskommen haben, dass alles passt. Und jetzt bringe ich noch ein paar Beweismittel und Zeugen. Was ist mit dem Kreuz, an das Jesus gehängt wurde? Das hölzerne Kreuz, das ist ein Riesenzeuge, ein Riesenbeweismittel. Es heißt nämlich in der Schrift, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Am Holz wurde Jesus zum Fluch, damit der Segen Abrahams zu dir kommen kann. Der ist nämlich massiv. Den können wir bestens gebrauchen. Gehört uns auch schon. Aber wir wollen den auch erleben. Ne? Dieses Holz als Kreuz ist ein Beweismittel, dass jeglicher Fluch, der dich vielleicht schon seit Jahrzehnten piesackt, überhaupt kein Recht mehr hat, dich zu piesacken. Dein Leben läuft nicht rund, du weißt auch nicht warum. Irgendeine Sache ist da, die wo weggehört. Es muss nicht, es könnte ein Fluch sein, aber er hat rechtlich kein Recht mehr. Bloß wenn du nicht auf dein Recht pochst, wird der Fluch dich dein Leben lang pisacken. Also bringst du als Beweismittel das Kreuz, an das Jesus gehängt wurde, dieses Holz und vielleicht auch die Nägel dazu. Kannst du es ein bisschen ausschmücken? Die Dornenkrone. Was ist passiert, als Adam gesündigt hat? Er wurde der Erdboden verflucht. Dornen sollst du hervorbringen. Deshalb wurden Jesus Dornen aufs Haupt gesetzt. Als Bild dafür, dass dieser Fluch jetzt auf ihn gekommen ist. Und das heißt, dann soll er nicht mehr auf dir sein. Also die Auswirkungen von Flüchen müssen verschwinden, wenn du diesen Beweis vorbringst. Die Aussage von Jesus am Kreuz, es ist vollbracht, ist auch etwas, das du vorbringen kannst im Glauben. Das heißt, es ist tatsächlich vollbracht. Es muss nicht noch was dazugefügt werden. Das Erlösungswerk ist finish, fertig. Es ist vollbracht. Ja, aber, sagen da meistens viele in ihrem Herzen. Ja, aber, schau dies und schau jenes und schau da hin. Dann hast du einen Blickwinkel falsch gerichtet. Du sollst nicht dahin schauen, wo der Satan was angestellt hat, sondern du sollst dorthin schauen, wo das Erlösungswerk passiert ist. Das bringt die Erlösung letztendlich in die natürliche Welt. Dann gibt es noch einen Beweis, ein Zeugnis von diesem Vorhang im Tempel. Da war doch ein ganz dicker Vorhang zwischen Allerheiligsten und dem Vorhof. Und der ist in dem Moment, als Jesus am Kreuz starb, von oben nach unten zerrissen. Hätte kein Mensch machen können. Aber der Heilige Geist hat es gemacht. Vielleicht hat er auch zwei Engel hingeschickt. Die haben angezogen, einer links, einer rechts. Ratsch, der Vorhang ist zerrissen. Es bedeutet, der Zugang zum Himmel ist aufgegangen. Wir können jetzt tatsächlich zu diesem Thron hintreten im Glauben, im Gebet und um unser Recht bitten, um diese Gerichtsverhandlung eintreten, den Verkläger der Brüder in die Schranken zu weisen und unser Recht einfordern. Damals im Alten Testament durfte bloß der Hohepriester einmal dahin treten und auch nur unter bestimmten Voraussetzungen. Aber jetzt in unserer Stellung in Christus Jesus dürfen wir hintreten zum Thron der Gnade, um Recht einzufordern. Also ist dieser Vorhang ein Beweis dafür, dass du kommen kannst und dein Recht einfordern. Denn viele haben so ein komisches, falsches, demütiges Vorstellung in ihrem Kopf. Mein, zu Gott darf ich nicht hintreten, wenn dann höchstens auf Knien hinrutschen und ganz unterwürfig und demütig. Und die Bibel sagt, komm mit Freimütigkeit. Hallo, Papa, ich bin's. Mal wieder ist falsch. Ich bin's schon wieder. Ist besser. Und der Papa sagt, hallo, freu mich, dass du schon wieder da bist. Du kannst mit Freimütigkeit vor den Thron Gottes kommen. Dann haben wir noch ein Zeugnis, ein Beweis. Das Grab war leer am dritten Tag. Der Stein war weggerollt. Die Auferstehung ist geschehen. Er lebt. Er ist nicht tot. Die Religion hat ihn an die Wand gehängt mit einem Holzkreuz, einem geschnitzten Herrgott. Und da hängt er immer noch. Der hängt aber nicht mehr dort. Der ist schon lange auferstanden. Und er sitzt schon lange auf höchsten Thron. Und er ist schon lang der Herr der Herren. Und er ist schon lang der auf dich wartet und dir helfen kann. Auferstehung bedeutet eigentlich, es ist vollbracht. Es ist vollkommen vollbracht. Es gibt noch Zeugen oder Beweismittel. Das Wasser deiner Taufe. Du bist gläubig geworden und hast dich im Wasser taufen, untertauchen lassen. Das kannst du auch vorbringen. Ich gehe jetzt da nicht so genau ein, sonst wird es heute zu lang. Aber du kannst da schon ein bisschen erfinderisch sein, was du für Zeugen vorbringst. Du kannst auch das Brot und den Wein, das du beim Abendmahl zu dir nimmst, letztendlich Fleisch und Blut wiederum, das du da isst, vorbringen. Du isst nämlich von einem Fleisch und du trinkst von einem Blut, von einem sündlosen Opferlamm. Das, was du da isst, ist nicht bloß ein Stück Brot und ein Tröpfchen Saft, damit du das symbolisch erfüllt hast. Wenn du das im Glauben sehen kannst, dass das tatsächlich dann das Fleisch und dieses Blut Jesu ist und das sündlos ist und heilig ist und das nimmst du auf, dann werden dir Kronleuchter aufgehen. Denk mal drüber nach. Dann fließt nämlich sein sündloses Blut in deinem Körper. Dann gibt es noch verschiedenste Beweismittel. Dazu musst du aber deine Bibel ein bisschen kennen. Die Bibel sagt uns, dass in Jesus ein Ja und ein Amen für alle Verheißungen, die es gibt, ist. Jetzt musst du natürlich die Verheißung kennen, die für deine Situation zutreffend ist. Wenn du krank bist, musst du wissen, er nahm deine Krankheiten, deine Schwachheiten, deine Gebrechen und trug sie ans Kreuz. Das ist jetzt ein Beispiel. Oder mit dem Fluch. Ne? Du musst wissen, dass der ans Holz gehängt wurde, für dich zum Fluch wurde, damit du gerecht bist. Und so weiter. Das sind Beweismittel, die du vor dem himmlischen Gerichtshof anführen darfst und musst, damit dir Recht geschaffen wird. Oder wieder ein Beweismittel gegenüber dem Satan, deinem Widersacher. Da heißt es zum Beispiel, er hat die Mächte und Gewalten völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm, in Jesus, hat er den Triumph über sie gehalten. Kolosser 2,15 war das. Oder wenn dein Daumen recht kurz ist, dann brauchst du ein Beweismittel, dass das nicht richtig ist, dass du der ärmste Schlucker der Armen bist. 2. Korinther 8,9, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Da gibt es den Ausdruck, der Tausch am Kreuz. Der reiche Jesus, der ganze Himmel gehört ihm, wurde zu nichts. Er war so arm, dass es nicht mehr ärmer geht. Er hatte nichts mehr, auch nicht diesen Lendenschurz, wie man ihn immer dargestellt hat. Der hing nackt da dran. Und selbst die Haut war letztendlich nicht mehr da. Er hatte nichts mehr. Keinen Euro und keinen Cent und keinen Dollar und kein Goldstück. Nichts. Seine Kleider hat man zerrissen und hat man verlost. Und er konnte sich nicht mal mehr bewegen dort. Er war angebunden, angenagelt ans Kreuz. Also es geht nicht ärmer. Und er tat es dafür, dass du reich würdest. Also ich sage jetzt reich mit Anführungsstrichen, dass es nicht jemand falsch versteht und meint, jetzt ist er ab morgen der reichste Mensch der Welt, er hat das meiste Geld. Dieser Reichtum, von dem Gott spricht, ist nicht nur ein Reichtum an Geld. Du kannst reich sein an Ruhe, an Frieden, an allen möglichen Segen. Der Grundgedanke ist, du sollst gesegnet sein. Ganz einfach. Das heißt nicht, du sollst gleich ein Millionär sein, weil viele oder die meisten könnten mit der Million nicht umgehen. Das wäre ein Fehler. Und das weiß Gott auch ganz genau. Aber er will, dass du gesegnet bist und dass du eine Lebensqualität hast. Eine andere Verheißung ist zum Beispiel, und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn, das war 5. Mose 28. Laut Gesetz heißt es noch da weiter, wenn du alle Gebote erfüllst. Für uns nicht mehr. Für uns heißt es, all diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du an das Erlösungswerk Jesu Christi und seine Gnade glaubst. Das ist ein Unterschied. Durch Jesus Christus ist Gnade geworden, sagt Johannes 1,17. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, Epheser 1,11. Das sind alles Beweismittel, Aussagen, die du vor dem himmlischen Gerichtshof bringen kannst und sollst. Oder auch biblische Fakten, wie zum Beispiel, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Epheser 1,7 und Kolosser 1,14 sagt uns das. Nicht mehr anklagen, du hast diese Vergehung getan, du hast hier gesündigt, du hast dies und so jenes getan. Durch sein Blut haben wir die Erlösung, sprich die Vergebung der Vergehungen nach seiner riesigen Gnade. Ein früherer Pastor von uns hat einmal gesagt, das ist eine billige Gnade, wenn alles einfach so vergeben wird. Und das ist ein ganz großer Schmarrn. Es ist nicht eine billige Gnade, es ist eine riesengroße Gnade. Das, was Jesus mit seinem Blut bezahlt hat, vollkommen für alle Sünden ausgereicht, die du je begangen hast und die du noch irgendwann begehen wirst. Epheser 1,7 und Kolosser 1,14. Und Römer 8,1 gleich noch dazu, die berühmte Stelle, so gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Römer 8,1. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Jetzt, wenn ich das ein bisschen freier übersetzen würde, dann könnte man sagen, wer im Glauben an Jesus ist, wird nicht verurteilt, sondern er wird freigesprochen. Jetzt zurück zu unserem Gerichtshof, aus dieser Perspektive das zu sehen. Du wirst nicht verurteilt, weil du im Glauben an Jesus bist, weil du in dieser Stellung in Christus bist. Du wirst freigesprochen. Dir wird Recht gesprochen. Und so ist die Bibel voll, da musst du dir dann selber einmal ein bisschen Zeit nehmen und die Bibel ein bisschen durchforschen, was da für Verheißungen gibt, für die Jesus Ja und Amen ist. Dann kannst du sie auch im Gebet als Beweismittel vorbringen. Zum Thema Abraham, da kommen wir dann morgen noch ein bisschen, weil auch Abraham ist ein Beweis dafür, dass du gesegnet sein solltest. Und wie gesagt, dieser Abraham, er ist ja im Himmel. Aber auch Abraham, Sarah und all die Glaubenshelden, sie sind ja nicht in der Hölle, sie sind ja im Himmel. Kann man dann nicht einen von diesen als Zeugen in den Zeugenstand rufen? Die haben da. Also die sitzen nicht irgendwo auf einer fernen Wolke, können nicht runter, müssen bloß ein bisschen Harfe klimpern und Hosianna singen. Nein, der Himmel ist ganz real. Und er ist nicht so, so viel anders. Es ist bloß viel herrlicher, das Ganze. Also die sind da. Und Abraham, sagt uns auch die Bibel, dass wir mit dem gläubigen Abraham gesegnet sind. Weil Abraham schon geglaubt hat, das bringt uns was. Und da kannst du Abraham vielleicht sogar in den Zeugenstand rufen. So, jetzt sagt der eine oder andere vielleicht, da fehlt doch noch was. Irgendwas fehlt jetzt noch. Was ist jetzt mit all meinen guten Werken, mit der ganzen Arbeit, die ich für den Herrn getan habe die letzten Jahre? Sind das nicht auch Zeugen und Beweise, dass mir geholfen wird, dass mein Gebet erhört wird? Herr, jetzt habe ich so viel für dich getan und da tust du nichts für mich. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal so gebeten oder geschimpft mit deinem Papa im Himmel. Mir tust du nichts und ich habe so viel für dich getan. Selbstverständlich zeugen diese Dinge auch für dich. Aber wenn du auf deine Werke pochst oder vielleicht das ganz vorne anführst und nicht Jesus als Kronzeugen, sondern wenn du deine Werke, deine guten Werke als Kronzeugen anführst, da wirst du ein Problem kriegen, weil auf der Ebene der Werke zählen immer die Guten und die Schlechten. Das ist das Problem, dann bist du auf der Ebene des Gesetzes. Und da hast du verloren. Da kommst du nicht von der Anklagebank runter. Also lass das mit deinen Werken, sondern lass das einfach dem Richter selbst beurteilen. Warum nicht? Er kennt dich ja. Er kennt deine Werke von A bis Z, die Guten und die Schlechten. Die Guten sieht er, die Schlechten, wenn du in Christus Jesus bist, die sieht er gar nicht, weil es mit dem Blut Jesu bedeckt ist, sofern du im Glauben bist. Im Psalm 139, 23 steht zum Beispiel, und so könnte man es in dem Fall hier machen, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und beurteile meine Gedanken. Sag du, Herr, du weißt, was ich getan habe, ich will mich damit nicht rühmen. Es ist deine Sache, das zu prüfen. Ich komme nicht, ich habe das getan und hier habe ich Gutes getan, jetzt musst du mich freisprechen. Da schaffst du es nicht. Lass das den Richter beurteilen. Sei nicht stolz auf deine Werke. Brüste dich nicht und versuche nicht mit deinen guten Werken irgendwie eine Gebetserhörung zu erzwingen. Das einzige Werk, das wirklich auch vor Gott zählt, ist, wenn du dich zu ihm bekennst, zu Jesus bekennst. Weil Jesus gesagt hat, jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Das kannst du vorbringen. Und selbst das brauchst du nicht vorbringen, weil das weiß er. Aber es ist eine Art von Glauben. Aber das bedeutet, sich zu Jesus bekennen, bedeutet aber 100% Jesus. Ja, das bedeutet nicht Jesus und Maria und Heilige und ein Talisman und ein Glücksbringer und keine Ahnung, was noch es für einen Schmarrn gibt. Ein New Age-Zeug. Die Welt war ziemlich erfinderisch in dem Bereich. Das Bekenntnis zu Jesus vor den Menschen bedeutet 100% Jesus. Das heißt Jesus und sonst nichts. Das ist ein wirkliches Bekenntnis zu Jesus vor den Menschen und auch vor Gott. So, und so in dieser Art, in dieser Glaubensart, kannst du vor dem himmlischen Gerichtssaal auftreten und dein Recht einfordern gegenüber deinem Widersacher. Weil grundsätzlich gehört dir der Segen. Der Segen, den du von Abraham geerbt hast, das hören wir morgen, der gehört dir grundsätzlich. Und du musst ihn einfordern, damit dieser Segen auch in dein Leben hineinkommt. Und dazu musst du dir eben dieser Stellung, der du als wiedergeborener Christ hast, in Christus Jesus bewusst sein. Alles andere ist immer wieder zum Scheitern verurteilt. Die Religion, die du von klein auf vielleicht gelernt hast, die musst du loswerden, unbedingt. Man hat dir einen einen falschen Gott ins Herz gemalt. Kinder sind so einfach oder einfach gläubig, so naiv. Und in einem Kind, wenn es der falsche Lehre einpflanzt, so eine religiöse Lehre, dann ist es nicht so einfach, das wieder rauszubringen. Da tun sich ein anderer, der vielleicht vorher überhaupt nichts gehört hat, von so einer christlichen Religion noch leichter. Der hat nämlich den Müll nicht rauszubringen. Die haben dann vielleicht irgendeinen anderen Dreck drin, ich weiß. Aber besser wäre es, wenn kein Dreck drin wäre. Unser Papa, unser Richter, ist langmütig mit uns und geduldig. Er hat nichts mit den 10 Geboten mehr am Hut und mit deinen Sünden. Er liebt dich und deshalb hat er diesen Jesus geopfert. Deshalb, weil er dich liebt, deshalb hat er ihn geopfert. Nicht, damit du dann noch die 10 Gebote halten musst und dir ein Joch aufgelegt wird. Und wehe, du tust es nicht so und so. Und mit all diesen Beweisen und Zeugen widerlegst du die Argumente Satans. Du begibst dich auf das Gesetz der Freiheit in Christus Jesus und nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und darum heißt es ja auch Gesetz der Freiheit. Zwangsläufig gibt es einen Freispruch für dich. Es gibt ein gutes Urteil für dich. Es gibt ein Urteil für Segen und Wiederherstellung in deinem Leben, in deiner Sache. Und Jesus hat ja in diesem Gleichnis in Lukas 18, im letzten Vers 8, dann gesagt, ich sage euch, dass er, der Richter, euer Recht ohne Verzug ausführen wird. Wow, mir wird geholfen. Gott, mein Papa, mein gerechter Richter, wird mein Recht ohne Verzug ausführen, weil er auf die Zeugen und Beweise gar nicht anders kann. Jetzt hat er ein legales Recht, dein Gebet zu erhören. Fordere dein Recht ein. In den Himmeln wird für dich Recht gesprochen. Es gibt sogar Bücher im Himmel. Wusstest du das, dass da Bücher gibt? Vielleicht wusstest du, dass das Buch des Lebens gibt, wo alle eingeschrieben werden. Aber da gibt es noch mehr Bücher. Zum Beispiel Psalm 139, 16. Meine Urform sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Also alles, was in deinem Leben so sein soll, so der Grundplan Gottes für dich, weil jeder Mensch hat eine Bestimmung von Gott. Du bist ja nicht einfach auf die Welt gekommen, ja, haben wir wieder mal einen da. Der lebt jetzt einmal ein paar Jahre und dann stirbt er wieder. Gott hat einen Zweck, einen Sinn für dein Leben gehabt. Und das ist in Büchern geschrieben. Und du sollst zu deinem Papa gehen und sagen, Papa, was da in deinem Buch steht, das soll in meinem Leben zustande kommen. Dein Wille, Papa. Und das ist etwas Gutes. Er hatte keinen schlechten Plan für dich. Er hat einen guten Plan für dich. Und du sollst dieses einfordern. Damals hat man noch Schriftrollen, dann wird auch oft in der Bibel von Schriftrollen gesprochen. Heutzutage hat man halt Bücher. Und ganz modern hat man so ein iPad, da sind auch Bücher drin. Im Gerichtssaal hat man in der Regel Aktenordner. Wie du das dann nennst, ist mir ganz egal. Wichtig ist, was drinsteht und dass das zustande kommt, was Gott über dein Leben geschrieben hat. Über Jesus war auch ein Buch geschrieben, sagt uns Psalm 40, 8. Da sprach ich, siehe, ich komme in der Rolle des Buches, steht über mich geschrieben. Und Jesus hat alles genauestens erfüllt, was im Buch über ihn geschrieben ist. Von der Jungfrauengeburt an bis zum Kreuzestod und die Auferstehung. War alles schon geschrieben. Und jetzt noch, wenn du vielleicht jetzt denkst, ob das jetzt im Himmel tatsächlich so abläuft. Ich kann dir noch ein paar Sachen aus der Bibel hier bringen, das schon darauf hindeutet. Zum Beispiel hatte der Prophet Daniel einen Traum, und da heißt es Daniel 7, 9, ich schaute, wie Throne aufgestellt wurden. Und zum nächsten Vers am Schluss heißt es, das Gericht setzte sich und Bücher wurden geöffnet. Also das deutet schon darauf hin, dass es in den Himmeln Gerichtsverhandlungen gibt. Oder Jesaja 41, 21. Bringt eure Rechtssache vor, spricht der Herr. Bringt eure Beweise herbei, spricht der König Jakobs. Also wie ich vorhin gesagt habe, du sollst deine Zeugen und deine Beweise vorbringen. Genau das steht hier drin. Bringt deine Beweise herbei. Oder Psalm 35, 23. Rege dich und erwache für mein Recht, mein Gott und mein Herr. Zu meinem Rechtsstreit. Er fordert sein Recht ein, dass Gott ihm Recht hilft. Jeremia 50, 34. Ihr Erlöser ist stark, Herr der Herrscharen ist sein Name. Er wird ihre Rechtssache bestimmt führen, um dem Land Ruhe zu verschaffen. Also er wird deine Rechtssache bestimmt führen. Dein Rechtsstreit wird er führen. Denn dir, Herr, habe ich meine Rechtssache anvertraut. Jeremia 11,20. Oder Hiob 35,14b. Der Rechtsfall liegt ihm vor, so harre auf ihn. Also wenn du den Rechtsfall vor Gott gebracht hast, mit all deinen Zeugen und Beweisen, so harre auf ihn. Also renne wieder davon und sag, ja, jetzt weiß er es, geh wieder. Sondern harre auf ihn, bleib aktiv dran in der Sache. Dieses Gleichnis war, ganz am Anfang habe ich gelesen, dass sie beten sollen und nicht ermatten sollen. Harre auf ihn, bleib vor ihm und warte, bis der Richter sein Gerichtsurteil spricht. Dann hast du nämlich ein Urteil empfangen, mit dem du was anfangen kannst. Und dann macht es Sinn, wenn du das Urteil nimmst, weil es baut deinen Glauben massiv auf, wenn du von Gott gehört hast und sprich dann dieses Urteil auch mit deinem Mund aus. Das tust du noch als Glaubensakt hinzu. Mose zum Beispiel heißt es auch, Mose brachte ihre Rechtssache vor dem Herrn. Oder wieder der Psalmist, du hast ausgeführt mein Recht und meine Rechtssache. Du hast dich auf den Thron gesetzt, ein gerechter Richter. Ich weiß, dass der Herr die Rechtssache des Elenden wahrnimmt, das Recht der Armen. Und, so findest du die Bibel voll mit solchen Aussagen. Und selbst diese Aussagen kannst du wieder als Beweismittel vor Gericht bringen. Herr, du hast gesagt, der Rechtsfall liegt dir vor. Jetzt harre ich auf dich, jetzt warte ich darauf, dass du mir auch Recht sprichst. Und wenn Gott Recht spricht, dann sendet er seine Gerichtsdiener aus, seine Engel. Die sind doch nicht zum Kartenspielen da. Die sind dafür da, um das Urteil, das Gerichtsurteil, den Rechtsspruch Gottes auch auszuführen. Psalm 103, Vers 20. Preist den Herrn, ihr seine Engel, ihr Gewaltigen an Kraft, Täter seines Wortes, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Er sagt hier, die Engel sind die Täter seines Wortes. Das heißt, die führen es aus, was der Richter im Richterspruch gesagt hat. Das ist eine feine Sache. Die Engel fangen an, aktiv zu werden. Heißt es einmal, die sind dienstbare Geister, ausgesandt zur Hilfe für die, die das Heil erben. Und wir sind diese, die das Heil geerbt haben durch den Glauben. Aber dein Glaube aktiviert die Engel. Dein Jammern, Klagen und Schimpfen und was weiß ich alles, blockiert sie eher noch. Das aktiviert die dämonischen Mächte, dass die aktiv werden. Die freuen sich ja, wenn du zornig und grantig bist. Dann sagen die, hey, da fühle ich mich wohl dabei. Weil die sind so. Die Engel sind nicht so. Gottes Engel meine ich jetzt. Die hören auf das, was Gott sagt und führen es auch aus. Also harre auf ihn, nachdem du alles vor Gericht vorgebracht hast und dein Recht eingeklagt hast. Mach's wie diese Witwe und dann gehen wir davon aus, dass entweder relativ schnell oder vielleicht auch ein bisschen, kann sich noch ein bisschen Zeit dauern, denn es läuft dann ein Kampf in der Himmelswelt. Das musst du mit einkalkulieren. Auch wenn es so geschrieben steht, dass der Vater sein Recht, das Recht seiner Auserwählten ohne Verzug ausführen wird. Er schickt sie los. Die Engel haben sowas zu kämpfen manchmal mit den Fürsten, Dämonenfürsten, die diese Welt besitzen. Die wollen nicht gern ihr Territorium abgeben. Jetzt haben sie dich schon so lange gepiesackt und es gefällt ihnen so sehr und jetzt müssen sie da gehen. Da wollen sie jetzt erst einmal ihr Feld behalten. Wenn du aber dran bleibst, dein Recht einzufordern, den Richterspruch Gottes zu empfangen und den auch aussprichst, dann gibt es Sieg in der Himmelswelt. Es gibt ein Bild im Alten Testament, Mose auf dem Berg. Die Israeliten waren unten im Kampf mit einem anderen Volk und Mose hat die Hand gehoben oder die Hände gehoben und solange die Hände oben waren, wie er in der Beziehung zum Herrn war, in der geistlichen Welt war, war unten Sieg. Dann wurden die Arme schwer und Mose seine Arme runtergefallen. Dann hatten plötzlich die Feinde den Sieg unten im Kampf. Dann kam dann Aaron und noch einer und haben ihm die Arme gestützt. Dann waren die Israeliten wieder mit Oberhand da. Das ist ein Bild dafür, dass wir nicht ermatten sollen, dass wir in der geistlichen Welt dranbleiben sollen, weil dann ist Sieg in der geistlichen Welt. Und dann wird sich das im Natürlichen zeigen in deinem Leben. Und es wird kommen, was du gebeten hast. Ja, Gott ist nämlich nicht der Papa, der sagt, ja, du möchtest immer alles und ich soll dir immer alles geben und ich mag aber jetzt nicht, weil immer soll ich dir alles geben, und dann reicht es für die anderen nicht mehr. Das sind alles dumme Gedanken. Beim Papa im Himmel ist die Fülle. In ihm ist die Fülle, heißt es in der Schrift, und in ihm sind wir auch zur Fülle gebracht. Oder es heißt, Gold und Silber gehört ins Haus des Herrn. Gold und Silber gehört dem Herrn. Die Erde und ihre Fülle ist des Herrn, nicht des Satans. Auch wenn er es dem Adam ein bisschen abgeluchst hat. Aber es gehört ihm eigentlich nicht, er hat es nur gestohlen. Und wir, in Zusammenarbeit mit unseren Herrn und den Engeln, wir wollen es ihm wieder entreißen. Was uns gehört, gehört uns und nicht dem Satan und seinen Dämonen. Der Segen gehört uns. Das will uns damit Jesus beibringen, dass wir so beten, dass da was dabei rauskommt. Ich hoffe, ihr setzt es in eurem Leben um und ihr bleibt standhaft und bleibt dran. Und ihr werdet Siege erringen, ihr werdet vielleicht einmal kurzfristig vielleicht auch mal ein bisschen zurückgedrängt werden, wie es halt in so einem Kampf ist. Aber bleibt dran und wenn wir irgendwann wiederkommen, dann hören wir vielleicht den einen oder anderen zu erzählen, was Gott getan hat. Es kann da bis zu einem richtigen, massiven, festen Wunder kommen. Für Gott ist kein Ding unmöglich. Wenn er einen Rechtsspruch spricht, wird der Rechtsspruch aber auch ausgeführt. Die Engel werden aktiv. Gut, morgen beschäftigen wir uns nochmal mit dem Segen Abrahams, den wir geerbt haben. Das ist auch eine ganz wichtige Sache, dass du eigentlich ein bisschen weißt, was dir gehört. Heute hast du schon mal gehört, wie wir es kriegen, und morgen kriegst du es ein bisschen gesagt, was das überhaupt ist, dieser Segen von Abraham.